Radio Riesbach erreichen Sie schriftlich über die Adresse Radio Riesbach, Postfach 80.
Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihres Quartierradio.
Sonntag, 1 Minute ab 12 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Riesbach begrüßt Sie zur heutigen Sendung. Technik macht heute Olivier Brand und am Mikrofon fürs Quartierjournal der Pio Marzolini. Wir bringen heute ein Studiogespräch, wo der Biologe Gesa Mindek leitet. Er befragt drei Mitglieder vom Initiativkomitee von der städtischen Volksinitiative «Rettet die Kulturlandschaft Burg Hölzli». Zuerst aber wie immer das Quartierjournal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt von Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen das Bulletin von heute Sonntag am 23. April. Zürcher Tageszeitungen haben in den letzten Wochen sehr ausführlich über die Nutzungsänderung von der Villa Abegg an der Zolliker Strasse 117 berichtet. Die Universität Zürich will dort im nächsten Jahr ein Zentrum aufbauen, wo ganz speziell ethische Fragen will nachgehen. Wissenschaft und Forschung sollen für solche Fragen sensibilisiert werden. Die Villa Abegg ist 1962 dem Kanton zugefallen. Die Zweckbestimmung war dort schon umrissen. Das Haus soll zur Förderung des wissenschaftlichen Studiums und der Forschung an der Uni Zürich dienen. Gestern Abend war im Kirchengemeindehaus Neumünster das Handharmonika-Spielen Trumpf. Im Rahmen einer grossen Abendveranstaltung hat das Handharmonika-Orchester Zürich sein 60-jährige Bestehen gefeiert. 20 Aktive gehören zu dem Orchester und im Hintergrund wird es von 180 Passivmitgliedern getragen. Am letzten Dienstag ist in der Galerie ACS am Hegibachplatz eine Ausstellung aufgegangen, die 50 Bilder aus dem Nachlass von Edmund Wunderlich zeigt. Der Schweizer Bergmaler ist 1985 im 83. Altersjahr gestorben. Seine Bilder, teils in Öl, teils als Linolschnitt ausgeführt, haben alle unsere Bergwelt zum Thema. Sie wird in kräftigen Strukturen und Farben wiedergegeben. Jeweils vom Montag bis Freitag kann man zwischen dem Morgen um 9 Uhr und am Nachmittag um 5 Uhr an der Forchstrasse 95 schauen. Seit dem Donnerstag kann man in der Galerie Commercio Skulpturen von Willy Gutmann aus Oberhasli sehen und Abstraktionen von Giovanni Huber, einem 50-jährigen freischaffenden Maler von Glattfelden. Die Galerie Commercio an der Mühlebachstrasse 2 ist täglich vom Morgen um 11 Uhr bis zum Abend um 11 Uhr offen. Im Museum Bellerief läuft die Ausstellung mit Gitter- und Netzkreationen noch bis am nächsten Sonntag. Heute hat das Publikum zur Ausstellung vom 2 bis 5 Uhr freien Zutritt. Der Jürg Judin vom Kino Razzia kündet jetzt die letzten Vorstellungen an. Noch bis und mit am nächsten Mittwoch kann man an der Seefeldstrasse 82 «Wenn die Kraniche ziehen» oder «The Fruit Machine» sehen. Dann fährt in dem besonderen Quartierkino leider das grosse Ausräumen an. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Quartierjournal von Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Heute Nachmittag wird an der Bläulerstrasse 60 die Epi-Kilbi 89 weitergeführt. Das Patientenfest steht auch uns Quartierbewohner offen, und zwar vom 2 bis 5 Uhr. Zum Kilbi-Betrieb kommt heute Nachmittag auch noch ein Wunschkonzert für die Patienten, eine Kaffeestube und verschiedenes an Spielern. Am Seniorentreff vom morgen Nachmittag wird ein Dokumentarfilm gezeigt. Es ist das ein Porträt von der Malerin Gabrielle Münter. Anfangen tut die Veranstaltung morgen um 2:30 an der Düfferstrasse 146. Die katholische Gemeinde Erlöser führt morgen Abend ihre ordentliche Frühlingsversammlung durch. Anschliessend gibt der Chef vom Bestattungs- und Friedhofamt, der Herr Bolliger, Hinweis zum Thema «Ein plötzlicher Tod – Was ist zu tun?». Die Versammlung ist Montagabend am 8. im Pfarreisaal Erlöser. Der schwedische Autor Jan Midral kommt am Dienstag in unser Quartier und hält eine Lesung in der CVB-Buchhandlung am Hottingerplatz. Er liest am Dienstag vom 8. weg aus seinem Werk. Die reformierte Gemeinde Neumünster hat am Mittwoch ihre Gemeindeversammlung am 7:30 im Kieler Gemeindehaus an der Seefeldstrasse 91. Unter anderem wird der Antrag von der Kielerpflege behandelt. Der Antrag will, dass die alte Tonhallenorgel ins Neumünster eingebaut wird. Zum Schluss jetzt noch ein Hinweis auf unsere Sendungen. Radio Riesbach hat schon verschiedentlich Gäste Gelegenheit zum Sendungen machen gegeben. Das ist dann auch ab dem nächsten Dienstag wieder der Fall. Kantonsschüler von der Kanti Freudenberg gestaltet jeweils am Dienstag und Mittwoch von unserem Studio aus ein Morgenradio für die Engi, für Wollishofen und Leimbach. Sie machen das vor der Schule, vom 5:45 bis um 7. Am Morgen, wohl bemerkt. Das Programm besteht dann aus Musik und Informationen aus dem Kreis 2, sowie Pressespiegel und Veranstaltungskalender. Selbstverständlich wird auch das Programm völlig werbefrei gestaltet. Am Montag, also morgen, gibt es eine Pilotsendung. Dort sind dann alle die Schüler dabei, die dann künftig die Morgensendungen werden gestalten. Der Versuch ist vorläufig bis zum 14. Juli befristet. Auf der Welle von Radio Riesbach, 93,0 MHz, am Dienstag und Mittwoch, am Morgen am 5:45, also Kreis 2, Morgenradio. Jetzt aber noch ein Programmausblick für unser eigenes Programm. Montagabend wiederholen wir ein Interview mit Denise Wech, das die Organisation Servas International vorstellt. Es geht um den Kontakt zwischen Gästen und Gastgeber in über 50 Ländern. Und am Donnerstag wird nach dem Quartierjournal vom 8. ebenfalls das Thema Reisen aufgegriffen. Der Beat Ramseil berichtet von seiner kürzlichen Indienreise. Das also am 27. April. Soweit unser Quartierjournal und unser Programmüberblick. Da ist Radio Riesbach, Ihr Quartierradio.
Cheveux mouillés, des gouttes dorées qui coulent le long de son dos, au bord de sa peau, j'ai le cœur qui prend l'eau. Parle-moi, dis-moi tout ce que tu voudras, et même si c'est n'importe quoi, dis-moi ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Parle-moi, je voudrais tout savoir de toi, entendre le son de ta voix. Crois-moi, si tu faisais le premier pas, on n'en serait plus là. Retour à l'hôtel, la mer était belle. Je me sens pousser des ailes, ce soir je l'appelle, cette nuit je l'enlève.
Je vais l'inviter à m'accompagner sur le pont, sur la rade, balade pas banale, compris le coup de la balle.
Parle-moi, dis-moi tout ce que tu voudras, et même si c'est n'importe quoi, dis-moi ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Parle-moi, je voudrais tout savoir de toi, entendre le son de ta voix. Crois-moi, si tu faisais le premier pas, on n'en serait plus là. Depuis cet été, on vit comme deux étrangers, chacun dans son coin, on ne se raconte plus rien. Parle-moi, dis-moi tout ce que tu voudras, et même si c'est n'importe quoi, dis-moi ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Parle-moi,
de savoir de toi, entendre le son de ta voix. Crois-moi si tu faisais le premier pas. Parle-moi, dis-moi tout ce que tu voudras. Et même si c'est n'importe quoi, dis-moi ce n'est pas à moi.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Wir kommen jetzt zum Hauptbeitrag von der heutigen Sendung und dann nachher gibt es nochmal die Wiederholung vom Quartierjournal. Der Hauptbeitrag von heute ist ein Gespräch über die städtische Volksinitiative «Rettet die Kulturlandschaft Burghölzli». Und dazu übergebe ich am Gesprächsleiter Gesa Mindeck jetzt ans Mikrofon. Der Gesa Mindeck ist Biologe, Mitglied von der Arbeitsgruppe «Umwelt und Natur» vom Quartierverein Riesbach.
Grüße miteinander.
Er unterhaltet sich mit drei Mitgliedern vom Initiativkomitee. Da ist zum einen der LDU-Gemeinderat und Kulturingenieur Klaus Ziegler.
Guten Tag.
Frau Annemarie Sandor. Hoffentlich.
Grüße miteinander.
Ist das richtig ausgesprochen? Frau Sandor ist auch im Initiativkomitee, Vorstandsmitglied vom Naturschutzverein von der Kreis 7 und 8, angehende Zoologin. Und der letzte im Bund, der Peter Müller, Präsident vom Initiativkomitee. Er ist auch noch Präsident vom Naturschutzverein Kreis 7 und 8 und angehender Zoolog.
Guten Tag miteinander.
Und damit übergebe ich am Herrn Mindeck das Mikrofon.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es scheint mir wichtig, dass zu Beginn gerade die Vorgeschichte der Initiative uns Gedanken macht. Warum ist eigentlich die zweite Initiative nötig gewesen, Klaus Ziegler?
Ja, liebe Mithörer, die Initiative ist am 7. April mit 5.747 Unterschriften eingereicht worden, nach nur 6 Wochen Sammelzeit. Das zeigt schon, dass die Initiative im Quartier, aber auch in der ganzen Stadt, einen grossen Nachklang gefunden hat. Ich möchte kurz auf Geschichte zu reden kommen. In 1980 ist eine erste Burghölzli-Initiative eingereicht worden mit über 10.000 Unterschriften, die dazumal in einer Woche lang gesammelt worden sind. Die Initiative die ist von den Anwohnern im Quartier, dann durch den Quartierverein und in Zusammenarbeit mit dem Heimatschutz eingereicht worden. Die Initiative ist an den Gemeinderat gegangen. Der Gemeinderat hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Der Gegenvorschlag ist dann auch durchgekommen und beinhaltet eigentlich einen Schutz vom Burghölzli-Hügel selber, also besonders der Südhang, wo jetzt ein Rebberg draus geworden ist. Nicht ganz einverstanden sind die Leute im Quartier gewesen. Es hat ein paar gehabt, die gefunden haben, das lange uns nicht. Und besonders, wo dann noch Bauvorhaben gekommen sind in den letzten 6 Jahren, haben wir gefunden, wir müssen dieser Sache weiter nachgehen. Zwischen ihnen ist dann noch ein kleines Zwischenspiel gekommen, das ist mit dem Patumba-Park. Der ist auch Gegenstand von der jetzigen Initiative. Dazumal ist in der Volksinitiative verlangt worden, dass man den Patumba-Park auszonen tut. Ein Teil mindestens vom Park, und das ist gegen den Willen von Stadt und Gemeinderat, ist das in der Volksabstimmung bewilligt worden. Das zeigt auch wieder, dass der Grünraum der Leute im Quartier und in der Stadt wirklich am Herzen liegt. 1985, 1986 sind dann verschiedene Inventar gemacht worden, die dann auch zeigen, wie wichtig das ist, dass man da das Quartier, dass man da den Burghölzli-Hügel und die umliegenden Grünflächen schützen und so erhalten, wie sie sind. Einerseits ist ein Vogelinventar gemacht worden, das aufzeigt, wie viele verschiedene Vögel, ganz einmalig für die Stadt Zürich, sich noch zeigen lassen, noch zeigen an dem Hügel. Dann ist auch ein Reptilinventar gemacht worden, wo auch wo wir heute noch darauf zu reden kommen. Man hat dann anhand von dem Inventar der Stadt ein Schutzkonzept vorgeschlagen, allerdings ist dann nicht viel passiert. Dafür sind aber weiterhin Bauvorhaben verwirklicht worden, so an der Zollikerstrasse, im Nebelbach hin, dann das Paraplegikerzentrum, das jetzt im Bau ist, und gerade zur Zeit sind ein Haufen verschiedene Projekte im ganzen Gebiet hängig. Ich möchte nur erwähnen, im Park von der Villa Patumba, dann die Schultes-Klinik, die geplant ist, und dann an der Südstrasse weitere Projekte. Das hat uns bewogen, ein gesamtheitliches Konzept zu verlangen von der Stadt, und zwar in verbindlicher Form, und das einzig Mögliche war, um das schnell verwirklichen, Volksinitiative ist, haben wir die Volksinitiative lanciert. Ich glaube, damit habe ich die Vorgeschichte kurz erklärt.
Ja, gut, danke vielmals. Jetzt die Initiative hieß «Rettet die Kulturlandschaft Burghölzli». Was wird unter Kulturlandschaft verstanden? Peter Müller.
Also die frühere Initiative hat ja geheissen, rettet den Burghölzli-Hügel. Es ist dort vor allem um den landschaftlichen Aspekt gegangen und um den Bereich vom Hügel und seinem Nahbereich. Bei der Kulturlandschaft geht es letztendlich um viel mehr. Es geht um eine gesamtheitliche Sicht. Wir wollen eben eine Kulturlandschaft schützen, nicht nur einfach das Landschaftsbild vom Hügel. Zu dieser Kulturlandschaft gehören verschiedene Werte. Es ist mal auch der landschaftliche Wert, der sich eben über den Burghölzli-Hügel heraus erstreckt. Dann gehören die biologischen Werte dazu. Dann gehören auch stadtklimatische Werte dazu. Und zuletzt auch noch die kulturellen Werte. Darum heisst es, die Initiativen im zweiten Spann von ihrem Titel redet die Kulturlandschaft Burghölzli zur Erhaltung und Aufwertung der kulturellen, landschaftlichen, biologischen und stadtklimatischen Werte des Burghölzli-Gebietes. Ich möchte jetzt geschwind sagen, was wir unter Burghölzli-Gebiet verstehen. Das Gebiet ist 155 Hektar gross im Ganzen. Und wir haben es etwa so abgrenzt. Wenn man von der Burg Wies aus ist die Grenze entlang von der Forststrasse bis endlich zum Friedhof Enzenbühl. Dort geht es durchab, die Enzenbühlstrasse an, dann zur Stadtgrenze, der Stadtgrenze an, ungefähr. Dann bei der Epilepsieklinik geht es zur Zollikerstrasse runter, nimmt die Weilergruppe an der Frühgasse rein und folgt dann der unteren Grenzlinie von den Gärten unterhalb von der Zollikerstrasse. Bis dort, wo die Mühlebachstrasse kommt, dort geht es an der Mühlebachstrasse entlang bis zur Höschgasse, dort der Hammerstrasse nach aufwärts bis wieder eigentlich in Burg Wies. Das ist also das ganze Gebiet, wo wir heute darüber reden werden. Ich möchte jetzt geschwind etwas zu den landschaftlichen Werten sagen. Das Burghölzli-Gebiet ist nicht isoliert landschaftlich. Es ist in einen wichtigen Grünzug eingebettet, der vom Adlisberg und vom Wehrenbachdobel her über das Burghölzli-Gebiet, Neumünsterquartier, hohe Promenade bis in die Winkelwiese vorstoßt, also eigentlich ins Herz unserer Stadt. Der Grünzug ist sehr markant. Man sieht ihn sehr gut von der gegenüberliegenden Seeseite aus, aber auch vom Adlisberg oder Zürichberg oben runter. Der Grünzug bewegt sich im grössten Teil auf einem Waldmoränenzug, wenn wir jetzt auf die geologische Seite zu sprechen kommen. Ein Waldmoränenzug von der letzten Eiszeit, der sich vom Zentrum von Zollikon entlang vom Nebelbach Südstrasse über den Botanischen Garten, dort hat es einen kleinen Hügel drin, Moränenhügel und die Vinette ist auch Moräne, dann Neumünsterquartier, hohe Promenade, Winkelwiese, auch wieder bis in unsere Altstadt hineinzieht. Der Burghölzli-Hügel selber ist nicht Moräne, sondern ist Molasse. Es stammt also aus einer Fluviale, das heisst eine Flussablagerung. Dann möchte ich auch auf den Vegetationsaspekt zurückkommen. Floristisch, das heisst, was für Blumen da oben sind, ist das Burghölzli-Gebiet noch nicht untersucht. Die Kartierung, die für die ganze Stadt dann gültig ist, die wird erst jetzt gemacht. Aber man kann doch sagen, es ist eine wertvolle Vegetation. Wir haben den Burghölzli-Hügel im Zentrum, der vom Landwirtschaftsgürtel umgeben ist und einem Band wertvolle Park- und Gartenanlagen.
Klaus, hätte ich gerne noch etwas dazu beigefügt?
Ja, ich kann vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass das ganze Areal ja nur 2 Kilometer von Bellevue weg ist, dass es wirklich etwas ganz Einmaliges in der Stadt ist. Wir haben einen Hügel mit Wald, wir haben das Vorland mit dem Rebberg und Wiese rundherum, wir haben 2 Bäche, das Doppel vom Wehrenbach, wir haben den Wiesenbach vom Nebelbach und das allem in einer zusammenhängenden Fläche. Und genau darum haben wir all die Sachen, die wir wollen, schützen da drin, haben wir all die Reptilien, haben wir all die Vögel, haben wir die Vielfalt auf so engstem Raum, eine richtige Erholungslandschaft für die Stadtzürcher Bevölkerung.
Dann möchte ich noch auf die stadtklimatische Bedeutung von dem Grünzug hinweisen, wo vom Stadtrand, wie schon mal gesagt worden ist, bis ins Herz der Stadt vorstoßt. Erfrischende Wirkung hat er nämlich nicht nur einfach so vom Anschauen her, sondern er hat sie tatsächlich auch für unsere Luft. Vom Stadtratgebiet wird Frischluft, besonders von diesen Wäldern her, in Stadtinnere eingeführt. Man weiss im Allgemeinen, dass Bäume unglaubliche Kraft haben, um Schadstoff und Staub aus der Luft auszufiltern. Das bewirkt dann eigentlich auch das frische Gefühl, das man jeweils hat, wenn man im Wald spazieren geht oder sich in der Umgebung bewegt.
Wir machen jetzt eine kurze Pause mit Musik.
Er ist mit seiner Staffel am Sonntag über Land und hat ein Sujet gesucht, das er malen könnte. Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, das gibt das Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund, ein Hügel rechts, ein bisschen Himmel noch dazu. Darauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seiner Palette zarte Braun mit geschickter Hand und dunkt den Pinsel rein und setzt ihn an. Doch wenn er jetzt einen letzten Blick wirft auf seinen Gegenstand, ist plötzlich auch Herr Jekuh nicht mehr da. Das unverschämte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins Hepp vertrieben. Sie ist nicht mehr zurückgekommen, auch wenn er gerüft und gewunken hat wie wild. Ein weisser Fleck ist auf der Leinwand geblieben. Noch lang an selbem Sonntag hat er gewartet an der Stelle, hat gewartet vor seiner Staffel, ey, das da. Es braucht ihn nicht die gleiche Zeit, ein Kuh der Terre will, wo ihn noch wird sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet.
Wir haben noch einen Aspekt nicht behandelt, Peter Müller, die historischen Werte in dem Quartier.
Ja, ich möchte jetzt da endlich auf die einerseits mal auf die alten Dorfkerne zu reden kommen, die wir da noch finden. Und auch auf Geschichte. Im Burghölzigebiet liegen als erste Zeugen eigentlich von der Geschichte gibt's keltische Grabhügel. Es gibt auch alemannische Gräber in diesem Gebiet. Und von den Römern vermutet man, stammt der Name Burghölzli. Burg heisst in der Regel im alemannischen Sprachgebrauch, bezeichnet das ein altes Gebäude. Und man vermutet auch, dass die Römer im Burghölzigebiet irgendeinen vielleicht eine kleine Befestigungsanlage gehabt haben. Später bleibt es eigentlich ziemlich ruhig dann in der Geschichte. Man weiss wenig davon. Es ist dann mehr Geschichte eigentlich vom Bauern- und Fischerendorf Riesbach. Das war eine typische Streusiedlung. Man hat aus verschiedenen alten Dorfkernen, die über die ganze Gemeinde verstreut waren. Die Dorfkerne, die heute noch erhalten sind von der Gemeinde Riesbach, liegen alle in dem Burghölzigebiet. Es ist zum Beispiel der alte Weiler Riesbach an der Zollikerstrasse, wo noch ein Schulhaus davor steht. Oder es ist der Weiler am Wonneberg mit stark landwirtschaftlich geprägten Gebäuden. Es hat dort noch eine alte Trotte, es hat auch noch Schmiede, es sind also auch Handwerksbauten rum. Und dann darf man sicher nicht vergessen, jetzt aber vom Quartier Hirslanden, von der alten Gemeinde Hirslanden, die Hirslander Mühle, der ganze Gebäudekomplex. Sie weicht sehr reiche Stuckdecken und Kachelöfen in ihrem Inneren auf. Die Gebäude stammen von den alten Weilern aus dem 16., 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert. Wo die Stadt Zürich her von der Landbevölkerung 1830 gezwungen worden ist, ihre Stadtmauern zu schleifen, hat dann in Riesbach einen eigentlichen Aufschwung aufgesetzt. Unter anderem drückt sich das auch in heute noch zu findenden Fabrikanlagen am Wehrenbach aus. Also die Fortsetzung vom Wehrenbach eigentlich am Wildbach runter. Es ist das zum Beispiel die alte Seidenweberei Vollenweider und Hoffmann, wo heute die geschützte Werkstätte Drahtzug drin ist. Dann ein anderer kultureller Aspekt sind die Gartenanlagen. Schon wo die Stadtmauern noch gestanden sind, haben sich reiche Stadtbürger in dieser bevorzugten Gegend, wunderbare Aufsicht von diesen Hügellagen oben runter, ihre Landhäuser errichten lassen. Da ist zum Beispiel der Brunnerhof zu erwähnen, der auch wieder sehr schöne barocke Elemente enthält. Später, endlich mit dem industriellen Aufschwung von der Stadt Zürich, sind dann auch andere Bürger, hoffentlich nicht gerade der ursprünglichen Familie, der alten Zürcher Familie entsprochen, haben so einen Aufsteiger auch da rausgezogen und haben sich wo heute noch stehende Villen erbauen lassen. Da ist zum Beispiel die heute schon erwähnte Villa Abegg. Sie hat einen schönen Garten. Der grösste Garten, er stammt von Mertens, ist aber, wo heute noch erhalten ist, ist die Villa Batumba. Der eine Teil ist schon in der Freihaltezone, der andere Teil ist, wie gesagt, eben vom Bauprojekt bedroht. Und den haben wir auch in den Initiativen gefordert, dass der auch freigehalten wird.
Wie ich sehe, das zentrale Anliegen der Initiative sind biologische Werte. Jetzt, wenn so ein Fußgänger in der Gegend herumspaziert oder da lebt, was sind die auffälligsten Tierarten, die man da beobachten kann? Annemarie?
Das sind ganz bestimmt Vögel. Sie fallen auf, einerseits, weil sie sich sehr lebhaft eigentlich im Raum bewegen, sind ziemlich temperamentvolle Tiere, und andererseits natürlich wegen dem Gesang. Jetzt in der Stadt Zürich, der Klaus Ziegler hat es schon erwähnt, sind verschiedene Inventare gemacht worden. Es ist auch ein ornithologisches Inventar, also ein Vogelinventar gemacht worden. Und es sind 28 Probeflächen in der Stadt Zürich untersucht worden. Das Burghölzli-Gebiet ist da aufgefallen als die Probefläche, auf der man am meisten Arten hat feststellen können. Und nicht nur am meisten Arten, sondern auch am meisten sogenannte Indikatorarten. Das sind Vogelarten, die an ihre Umgebung, an ihren Lebensraum ganz bestimmte ökologische Ansprüche stellen. Man ordnet die Vögel dann dem Lebensraum gern zu. Unter anderem haben wir im Burghölzli-Gebiet Vögel von den Obstgärten. Ich möchte Ihnen da jetzt gerade mal die Stimme vorführen von einem typischen Obstgartenbewohner. Das war der Gierlitz. Er ist ein Vogel, der in den Obstgärten brütet und in der Umgebung gern so Magerwiesenflächen hat, auf denen Blumen, wo es viele Blumen gibt, wo die Blumen auch können stark gelassen werden, bis sie fruchtet und Samen bildet. Die Samen sind dann die Nahrungsgrundlage für den Gierlitz. Er hat es auch gern, wenn in seiner Umgebung Rebberge vorhanden sind, und liebt also im Allgemeinen, man hört es aus den verschiedenen Komponenten, die er braucht, schon ein bisschen raus, einfach Landschaften, wo es ein bisschen wildere Strukturen noch gibt, die überhaupt ziemlich reich sind an verschiedenen Vegetationselementen. Dann ein nächster, vielleicht noch typischerer Obstgartenbewohner ist der Distelfink. Auch der Distelfink brütet in den Obstgärten und streift auf der Nahrungssuche in der weiteren Umgebung umeinander. Auch er frisst Sämereien von verschiedenen krautigen Pflanzen. Dass die beiden Vögel im Burghölzli-Gebiet vorkommen, das weist ganz klar darauf hin, dass sie eben da die Strukturen auch finden können. Im Allgemeinen sind das Vögel, die mit dem Verschwinden von der Obstgärten und eben der extensiv bewirtschafteten Landschaft im Rückgang sind. Sie finden keinen Brutplatz mehr, sie finden keine Nahrung mehr. Ich möchte Ihnen noch die Stimme von zwei Spechten vorführen. Zuerst hören Sie den Grünspecht und gerade anschliessend noch den Kleinspecht. Auch das sind zwei typische Obstgartenbewohner. Und was bei Ihnen noch wichtig ist, Sie nehmen nicht vorlieb mit nur vielleicht zwei oder drei oder auch mit 10 oder 20 Obstbäumen. Damit Sie leben können, brauchen Sie einen Obstgarten von an die 100 Bäumen. Am optimalsten ist gerade für den Grünspecht die Grösse von diesen beiden Arten eine Baumzahl von um die 300. Das war also der Grünspecht, jetzt kommt der Kleinspecht. Dann eine weitere Vogelart von der buschreichen Landschaft vor allem, die auch gut durchsetzt ist mit Gärten, Parks, die gerne auf Friedhöfen auch anzutreffen ist und sich dort eben in den Büschen umtreibt, ein bisschen im Schatten, ein bisschen im Dunkeln. Eine sehr lebhafte Sängerin, das ist die Gartengrasmucke. Eine weitere Art, die auf grössere zusammenhängende Grünflächen hinweist und auch auf eine reich strukturierte Landschaft angewiesen ist, das ist der Waldkauz. Man hört ihn besonders im frühen Frühling, zur Nacht amig rufen, auch im frühen Sommer wieder rufen die Jungvögel aus dem Wald. Sind vielleicht noch ganz kurz die Vögel zu erwähnen, die in der Nähe von Fliessgewässern vorkommen. Wir haben nämlich hier ein paar relativ besondere Arten, auch noch im Burghölzli-Gebiet. Und einerseits wären das die Gebirgsstelzen und die Wasseramseln. Man findet Wasseramseln vor allem am Wehrenbach. Gebirgsstelzen kann man auch am Nebelbach beobachten, an der Südstrasse unter dem eigentlichen Burghölzli-Hügel Abhang. Beides sind auch heute Vögel, die im Rückgang sind mit den Uferverbauungen von unseren Fliessgewässern. Und es ist ein bisschen ein Wunder, dass wir sie noch bei uns haben. Dann dritte Art wäre noch der Sumpfrohrsänger. Auch das eine Art, die eigentlich sonst im Kanton Zürich deutliche Verbreitungslücken im Gebiet von Städten zeigt. Er ist auf Schilfgürtel und Büsche angewiesen. Auch ihn hat man im 1984 mit dem ornithologischen Inventar noch erfassen.
Schön, dass man die Stimme gehört hat. Schade, dass man die Bilder nicht gerade dazu kann sehen. Vielleicht könnten wir einmal eine Exkursion in der Umgebung machen. Jetzt gibt es aber noch andere Tierarten, die weniger auffällig und weniger attraktiv sind für den Beobachter. Was sind das für Arten, Peter?
Also ich komme jetzt mal zuerst zu den Reptilien. Reptilien, um den Unterschied zu den Amphibien zu erklären, sind die, die Schuppen haben, sie sind trocken. Sie verbringen eigentlich ihr ganzes Leben an Land. Im Gegensatz dazu haben die Amphibien eine feuchte Haut. Und wie es ihr Name sagt, Amphibios, Amphi heisst zwei und Bios heisst Leben, tun sie ihr Leben in der Regel in zwei verschiedenen Lebensräumen verbringen. Als Larven, das sind die bekannten Rossnägel oder Rossköpfe, sind sie im Wasser. Und dann als erwachsene Tier sind sie an Land. Jetzt also zuerst zu den Reptilien. Im Burghölzli-Gebiet trifft man noch vier Reptilienarten an. In der ganzen Stadt Zürich sind es fünf Reptilienarten. Die vier Arten, die man im Burghölzli-Gebiet antrifft, das sind Schmureidechse, Zauneidechse, Blindschleiche und Dringelnatter. Gesamtschweizerisch sind heute alle Reptilienarten gefährdet, mit Ausnahme von zwei, der Waldeidechse und der Blindschleiche. Zuerst der Maureidechse. Maureidechse, die finden wir nur in einem ganz kleinen Gebiet, im Burghölzli-Gebiet, nämlich in der Mittelmeerflora vom Botanischen Garten. Männchen sind dort ziemlich grün gefärbt auf dem Rücken und haben blaue Flecken. Es ist eine Unterart, die eigentlich nicht aus der Schweiz stammt, sondern aus Italien. Maureidechse kommt in der Stadt Zürich sonst nur noch in einer grossen Population vor, die etwa 1000 Individuen umfasst, nämlich im Bahnhofgebiet. In den Schienensträngen zwischen der Stadtgrenze und dem Hauptbahnhof. Dann zur Zauneidechse. Zauneidechse ist in der Stadt Zürich noch häufiger. Sie hat aber auch in der Regel nur kleine Populationen, ausser in der Allmend Braunau. Im Burghölzli-Gebiet ist sie höchst bedroht. Es sind da wahrscheinlich nur noch höchstens 40 Tiere vorhanden. Die Zauneidechse zeigt jetzt im Frühling, das heisst Männchen, eine intensiv grüne Färbung der Flanken. Dann Blindschleichen dürften Sie sicher alle kennen. Sie ist das häufigste Reptil noch in der ganzen Stadt Zürich. Und auch im Burghölzli-Gebiet ist sie noch recht häufig. Dann komme ich zur Ringelnatter. Die Ringelnatter ist nicht giftig. Wir haben Blindschleichen. Wir haben in der Stadt Zürich, ich möchte sagen, vom zoologischen Standpunkt her, keine Giftschlangen mehr. Sie sind ausgestorben. Die Ringelnatter kommt in der Stadt Zürich noch an drei Orten vor. In der Allmend Braunau, im Katzensee haben sie Ried und im Wehrenbach, Doppelburghölzli-Gebiet. Sie benutzt sehr einen grossen Raum. Sie braucht, ein erwachsenes Tier allein braucht 10 bis 45 Hektare. Und das teilt sie nur mit sehr wenigen Individuen. Es ist also sehr wichtig, dass man ihr möglichst viel Lebensraum erhaltet. Wir kommen jetzt noch zu den Säugetieren. Das übernimmt die Anna-Marie.
Auch von Säugetieren ist in der Stadt Zürich ein Inventar gemacht worden. Eins beschäftigt sich separat mit den Fledermäusen. Es sind in der Stadt Zürich im Ganzen schon 11 Fledermausarten nachgewiesen worden. Nur 3 aber sind wirklich häufig. Das wären einerseits mal Zwergfledermaus, dann Trauhutfledermaus, ein bisschen grösser, und die grösste von diesen drei Arten, der grosse Abigsegler. Er fliegt sehr früh aus und man kann ihn damit noch in der Dämmerung ziemlich gut beobachten. Im Burghölzli-Gebiet sind all diese drei Arten auch festgestellt worden, Zwergfledermaus und der grosse Abigsegler, aber nur beim Jagen. Grosse Abigsegler oft im Gebiet von Bonneberg und Lurey oder auch bei der Wienegg vorne. Dann auch in der oberen Wienegg kann man Trauhutfledermaus und Zwergfledermaus der Strasse entlang unter der Strassenlampe oder den Büschsäumen entlang jagen sehen. Was von Bedeutung ist für Fledermäuse, sind einerseits Tagesschlafverstecke. Der grosse Abigsegler zieht sich tagsdurch in Baumhöhlen zurück. Die zwei anderen Arten sind sogenannte Ritzen- und Spaltenbewohner. Sie verziehen sich zum Beispiel in grosse Baumritzen oder auch an Häusern unter Ziegel oder hinter Fensterläden. Sie verziehen sich aber auch in grosse Holzbiegen, und damit komme ich zum zweiten Lebensraumelement, das für Fledermäuse sehr wichtig ist. Das sind Winterquartiere. Im Burghölzli-Gebiet sind jetzt zwei Winterquartiere von der Rauhutfledermaus festgestellt worden in Holzbiegen. Das eine ist unten an der Südstrasse und das zweite oben bei der Anstalt Burghölzli. Mit einem Bauprojekt ist gerade das, die Holzbiege an der Südstrasse unten bedroht. Die Holzbiege wird vermutlich entfernt werden. Und wohin die Fledermäuse dann gehen, zum Überwintern, das ist uns und sehr wahrscheinlich auch diesen Tieren noch nicht bekannt. Andere Säugetiere, die in der Stadt Zürich festgestellt worden sind, ich möchte mich jetzt auf das Burghölzli-Gebiet beschränken, die auf dem Burghölzli-Gebiet festgestellt worden sind, sind der Hase. Er kommt ab und zu noch über die Verbindung zum Adlisberg, stoßt er bis ins Burghölzli-Gebiet vor, aber er lebt da eigentlich nicht mehr richtig. Es sind mehr oder weniger verirrte Tiere. Dann hat es noch einen Fuchsbau im Gebiet. Und man hat auch mal schon einen toten Siebenschläfer gefunden, was ein bisschen darauf hinweisen mag, dass auch noch Schläfer an diesen Waldrändern zu finden sind. Das Reh lebt im Gebiet nicht mehr. Das Gebiet ist zu klein und es ist zu stark gestört.
Rebergärter hat oft den Fund im Komposthaufen oder irgendwo im Garten den Blindschleichen. Peter, wovon ernähren sich überhaupt Blindschleichen?
Also Blindschleichen, von ihrer Form her sind sie prädestiniert, dass sie eigentlich in der Erde herumkriechen können, und sie leben vor allem von Regenwürmen, die sie nachkriechen in denen ihren Gängen. Dann vielleicht zu den anderen Echsen. Blindschleichen zählt mir eigentlich auch zu den Echsen, also eigentlich zu den Schleichen. Die Thuneidechsen und die Maureidechsen, die beiden fressen eigentlich, was sie verwünschen. An kleinen Wirbellosen. Das sind zum Beispiel Schnecken. Das nehmen zu wenige gern, wahrscheinlich eher, wenn es vielleicht Nahrungsmangel ist, sonst anderen Tieren. Dann nehmen sie auch noch Regenwürmer. Das nehmen sie auch weniger gern. Was sie sehr gern nehmen, sind Zikaden und Heuschrecken. Dann die Maureidechse hat einen sehr feinen Kopf. Sie kann auch mit dem Kopf in feine Ritzen gehen und holt dort relativ viele Spinnen raus. Dann schießt sich die Ringelnatteren, von wo ernährt die sich? Die ernährt sich von Amphibienlarven, das sind die Jungtiere, die sich davon ernähren. Und die grossen Ringelnatteren, die ernähren sich von auch von Amphibien und Fisch. Und damit kommen wir zu den Amphibien. Im Burghölzli-Gebiet sind noch 6 Amphibienarten vorhanden. Sind das Gelbbuchunken, Bergmolch, Wasser- und Teichfrosch, da kann man also eine Art anschauen. Dann Feuersalamander, Erdkrott und Grasfrosch. Die Amphibien sind in der Schweiz auch stark bedroht. Auf der Nordseite schaut man heute nur noch 3 Arten nicht als bedroht an. Grasfrosch, Bergmolch und den Alpensalamander. Man kann sagen, dass in der Stadt Zürich auch der Grasfrosch eigentlich bedroht ist. Und er ist aus einem grossen Teil vom Stadtgebiet verdrängt worden. Jetzt hören wir die erste Aufnahme von der Gelbbuchunken. Das ist ein tiefes Singen, sehr traurig tönt. Und dann das mehr Gepresse, das ist der Wasserfrosch. Gelbuchunke ist im Burghölzigebiet, wie auch der ganzen Stadt Zürich, ganz stark bedroht. Sie kennt man gut an ihrem gel-schwarzen Bauch. Sie hat heute im Burghölzigebiet kein geeignetes Laichgewässer mehr. Den Wasserfrosch und Teichfrosch findet man noch am Weiher im Botanischen Garten, wo er auch nicht allzu häufig mehr ist, weil der Weiher momentan nicht eine sehr günstige Struktur für ihn aufweist, was man aber verbessern könnte. Dann hören wir noch zwei weitere Amphibienarten. Es sind das Erdkrott, das ist das Quäk, das Helle, und der Grasfrosch, das ist das Quorren.